Hi, genau, ich bin Amy. Ich will euch heute so einen Überblick geben über was ich intersektionalen Anarchismus nenne. Es geht in Richtung politische Theorie. Ich habe das jetzt noch nicht vielen Leuten gezeigt. Ich bin auch sehr gespannt auf Diskussionen, auf Feedback. Mal gucken, ob wir das in anderthalb Stunden gepresst kriegen. Ich versuche mich einfach zu beeilen und einfach Sachen zu überspringen. Genau, verzeiht mir, wenn ich Sachen überspringe, die ihr wichtig findet. Ihr findet wahrscheinlich alle verschiedene Sachen wichtig. Aber genau, ich gebe euch erstmal einen kurzen, groben Abriss. Worum geht es beim intersektionalen Anarchismus? Da kommen zwei Wörter vor, Intersektionalismus und Anarchismus. Das sind grundsätzlich zwei verschiedene Bewegungen, die, glaube ich, viel gemeinsam haben und viel voneinander lernen können. Der Intersektionalismus kämpft gegen Diskriminierung, Sexismus, Rassismus, Ableismus, gegen ganz viele verschiedene Arten von Diskriminierung. Und der Anarchismus kämpft gegen Herrschaft. Und weil ich glaube, dass all diese Diskriminierungssysteme Herrschaftssysteme sind, geht es, glaube ich, eigentlich um dasselbe. Und ich will da quasi diese Parallelen aufzeigen. Und dabei ist oft, viele Anarchistinnen haben andere Herrschaftssysteme nicht so auf dem Schirm, die sie selber nicht betreffen. Deswegen, glaube ich, können die vom Intersektionalismus viel lernen. Also inwiefern sind andere Herrschaftssysteme auch wichtig, außer dem Kapitalismus, außer dem Staat. Während der Intersektionalismus oft die Herrschaftsbrille vergisst und nicht so richtig guckt, wo sind denn hier jetzt tatsächlich die Machtunterschiede, die Machtverhältnisse? Das kann der Intersektionalismus vom Anarchismus lernen. Genau. Grundsätzlich, glaube ich, haben wir folgende Dynamik. Und das ist jetzt gerade noch abstrakter Overview. Ich gehe später mehr ins Detail und erkläre das alles. Also ihr müsst jetzt auch nicht alles verstehen. Herrschaftssysteme teilen quasi Menschen ein in verschiedene Kategorien, durch die sie leichter beherrschbar sind. Und dafür erfinden diese Herrschaftssysteme, erfinden wir gewisse Mythen, wir erfinden Geschlecht, wir erfinden unterschiedliche Herkunft und schreiben die Menschen zu. Wir behaupten, die einen Menschen leisten viel und die anderen wenig. Wir erfinden Gesetze, um dann zu sagen, du hältst dich an die Regeln und du nicht. Deine Bedürfnisse zählen und deine nicht. Und wir behaupten, manche Menschen wären selbstständig und andere wären unselbstständig und bräuchten deswegen Hilfe. Das sind so die fünf großen Mythen, die ich erstmal behandeln will. Diese Herrschaftssysteme, die ziehen sich durch unsere gesamten Beziehungen. Die ändern, wie wir uns gegenseitig behandeln und vergiften sie und sorgen dafür, dass wir uns vor allem angstgetrieben behandeln gegenseitig und eben nicht, also das steht auch in der Liebe auf dem Weg, das steht Beziehung auf Augenhöhe im Weg. Genau, das heißt auch, wenn wir diese Herrschaft abschaffen wollen, dann müssen wir sie einmal in den Institutionen abschaffen, wir müssen sie in unserem Umfeld abschaffen und wir müssen sie auch in uns selbst abschaffen. Wir müssen selber verstehen, wie erhalte ich diese Herrschaftssysteme mit aufrecht? Welche Rolle spiele ich darin, um sie sabotieren zu können, um zu sagen können, nee, ab heute mache ich es anders. Genau. Und das Ziel, was dahinter so ein bisschen, was glaube ich der Weg ist, um das zu überwinden, sind Beziehungen auf Augenhöhe. Also statt all die Zwänge, die diese Herrschaftssysteme aufbauen, gegeneinander einzusetzen, sollten wir Beziehungen auf Augenhöhe führen, in denen wir dann diese Zwänge überwinden können und in denen wir uns gegen diesen Zwängen widersetzen können. Genau, so viel erstmal. Aber ja, wenn ich von Beziehungen rede, was meine ich? Ich rede von, also es ist sehr breit gefasst, also Freundschaften, Liebesbeziehungen, klar, daran denkt man vielleicht zuerst, aber auch Arbeitsverhältnisse spielen eine Rolle, die Familie, die Szene oder Dorfgemeinschaft, das ist meistens sehr nah beieinander. Große CCC ist auch nur ein großes Dorf. Und aber eben auch Fremde, die gesamte Gesellschaft, auch mit denen stehen wir in Beziehungen, zu denen haben wir Beziehungen und auch die sind unterschiedlich. Die werden unterschiedlich stark von Ängsten oder auch von Fürsorge und Liebe geleitet. Genau, diese Beziehungen sind nun ganz viel von Zwängen geprägt. Und das ist das, wo wir Herrschaftssysteme am Werk sehen. Herrschaftssysteme wollen uns dazu zwingen, zu funktionieren. Dass wir unsere Rolle im Herrschaftssystem gut spielen. Und jetzt am Beispiel Geschlecht. Was kann da alles so laufen? Wie kann man sich so gegenseitig zum Funktionieren zwingen? Zum Beispiel Eltern, die ihre Töchter bedrängen, Kinder zu kriegen. Staat und Kirchen, die Abtreibung verbieten, die Verhütung verbieten oder geschlechtsaffirmative Maßnahmen. Genau, Jungs, die sich gegenseitig zwingen, besonders männlich und hetero zu sein. Generell der Zwang zu Monogamie, was halt von Slut-Shaming bis hin zu Femiziden reicht. Neugeborene, die irgendwie nicht ganz klar Mann oder Frau sind, werden teilweise zwangsoperiert, damit in der Hoffnung, dass sie später ihre Funktion in der Familie besser erfüllen können, in der Gesellschaft. Genau, und sexualisierte Gewalt ist dabei auch ein Ding. Inwiefern zwingt man die andere Person, für einen irgendeine Funktion zu erfüllen. Aber all diese Beispiele, auch bei all den Beispielen werden die Menschen behaupten, sie machen das aus Liebe. Sie behaupten, das ist aber irgendwie, weil wir dich lieben, weil wir nur das Beste für dich wollen und diese Dinge. Deswegen ist die Frage wichtig, warum ist das keine Liebe? Was macht Liebe aus? Welche Ängste stehen denn stattdessen da dahinter? Und ich mag da sehr gerne die Definition von Liebe, die Bell Hooks verwendet, eine schwarze feministische Autorin. Die hat ein Buch geschrieben, das heißt All About Love. Ich kann es sehr empfehlen. Es ist nicht nur politisch, es ist sogar auch ein bisschen religiös tatsächlich. Und ja, hat mich stark geprägt. Genau. Nach Bell Hooks ist Liebe eben nicht ein Gefühl. Es ist nicht das Verliebtsein, darum geht es nicht. Sondern es geht um die Entscheidung, um eine bewusste Handlung, das Beste für jemand anders zu wollen. Also Liebe ist, über sich selbst hinauszuwachsen, über seine eigenen Grenzen zu gehen, um anderen Menschen bei ihrem Wachstum zu helfen, bei ihren Challenges zu helfen und dabei zu helfen, auch selbst über sich hinausgehen zu können. Genau, und das ist erstmal der Grunddrive, der hinter Liebe stehen muss. Aber es braucht auch ein paar Zutaten, damit man von Liebe sprechen kann. Und wenn eine von denen fehlt, dann ist es zumindest, naja, dysfunktionale Liebe. Kann toxische Elemente annehmen. Deswegen ist das auch wichtig zu beachten. Ist Fürsorge dabei? Geht es einem darum, auch sich um die andere Person zu kümmern, das Beste für sie zu wollen? Geht es um, also ist eine tatsächliche Zuneigung da? Mag man die andere Person überhaupt? Das ist schon auch trotzdem ein notwendiges Ingredient. Versteht man, wen man da vor sich hat? Oder projiziert man nur seine eigenen Bedürfnisse und Schwächen auf die andere Person? Hat man einen Respekt für die andere Person und respektiert ihre eigenen Entscheidungen? Zeigt man das tatsächlich Commitment, für die andere Person auch da zu sein? Oder stellt man fest, nee, sorry, das kann ich nicht leisten? Vertraut man darauf, dass die andere Person schon weiß, was gut für sie ist und auch was gut für einen selbst ist? Vertraut man, dass die andere Person mit ihrer Handlungsfreiheit, mit ihrer Autonomie gut umgehen kann? Und herrscht eine offene und ehrliche Kommunikation zwischen euch beiden? Könnt ihr ernsthaft darüber kommunizieren, was hier passiert? Und das ist ein bisschen radikal, aber ich fände es cool, wenn das zwischen allen Menschen so passiert, wenn wir da hinkommen. Genau. Deswegen schauen wir uns nochmal an, inwiefern sozusagen ist Herrschaft, wenn unsere Beziehung von Angst geprägt ist. Wieso sind wir dann auch nicht? Und dafür müssen wir erstmal verstehen, wie passiert denn das zwischen uns? Wieso? Also erstmal, welche Zwänge betreffen mich und meine Mitmenschen bereits? Und das auch, also ich will vielleicht, dass was anders passiert, aber welche Ängste hindern mich daran, eine Beziehung zu verändern, meine Eltern anzurufen und sie zu fragen, ob das nicht wirklich vielleicht alles hätte anders laufen sollen? Oder auch eine Beziehung zu beenden, wenn ich das Gefühl habe, nee, das lässt sich nicht mehr ändern. Einen Job zu kündigen, wenn man das Gefühl hat, hier geht's nicht weiter. Genau, und dabei ist eine zentrale Frage auch, erlaube ich der anderen Person, ihre Beziehung zu mir mitzugestalten? Weil das ist, wo ich Kontrolle ausübe. In dem Moment, wenn ich Angst habe, dass sich die Beziehung verändert, wenn ich Angst habe, dass die andere Person nicht richtig funktioniert, dann kann ich versuchen, zu verhindern, dass sie quasi die Beziehung zu mir mitgestalten kann. Ich kann konfliktvermeidend handeln, ich weiche aus. Genau, und all diese, das ist halt die große Frage dabei. Und all diese Dinge, die findet man jetzt nicht mit so Kopfwissen raus. Man kann nicht genug Bücher lesen, bis man das verstanden hat, sondern es geht hier um Empathie und emotionale Intelligenz. Das ist ein wichtiger Skill für intersektionalen Anarchismus, dass man versteht, okay, wie geht's den Menschen um mich rum? Wie sind wir hier verbunden und was hat das hier, was passiert da eigentlich? Das kann man nicht einfach mit dreistelligen Wörtern, vierstelligen Wörtern erschlagen. Ich probiere es trotzdem. Aber genau, also diese Theorie wird im Zweifel auch dem, was wir beobachten, nicht gerecht. Im Zweifel hört lieber auf euren Bauch, auf euer Herz, anstatt was ich jetzt hier gerade erzähle. Genau, vielleicht fangen wir mal an damit. Welche von diesen Ängsten kennt ihr vielleicht? Wer hier kennt Angst vor Veränderung? Ein paar. Wer kennt Angst davor, ersetzbar zu sein? Angst davor, abhängig von anderen zu sein? Wer kennt die Angst davor, dass andere von einem selbst abhängig sind? Genau, ich gehe die jetzt nicht alle einzeln durch. Die Liste ist auch noch länger. Wir haben hier ordentliche Brocken auch vor uns. Das sind alles Sachen, die treiben Menschen um. Und wir müssen uns denen irgendwie stellen. Aber gleichzeitig, man kann Leuten nie aufzwingen oder erklären, hey, diese Angst musst du jetzt mal gefälligst abbauen hier. Das funktioniert einfach nicht. Ängste abbauen, sich seinen Ängsten zu stellen, das ist eine schwierige Challenge. Da muss man über sich hinauswachsen. Und wann kann man am besten über sich hinauswachsen? Wenn andere über sich hinauswachsen, um einem zu helfen, wenn andere einen lieben. Und dann ist es ein Akt der Liebe, diese Ängste, sich diesen Ängsten zu stellen. Deswegen komme ich da immer wieder drauf zurück. Genau, das findet natürlich jetzt nicht nur zwischen zwei Menschen statt. Wir haben ja eine gesellschaftliche Dynamik und die ist von ganz vielen verschiedenen Hierarchien geprägt. Diese Herrschaftssysteme stecken uns eben in verschiedene Schubladen, um uns unterschiedlich zu behandeln. Das heißt, Menschen sind auch unterschiedlichen Zwängen ausgesetzt. Und zwar ist da die große Frage, wer ist jetzt hier am privilegiertesten, wer ist hier marginalisiert, wer ist wie unterdrückt. In der Praxis sind wir alle von verschiedenen Herrschaftssystemen unterschiedlich betroffen. Wir kriegen unterschiedliche Zwänge ab und es ist schwer bis unmöglich, das zu hierarchisieren. Die Frage ist, wie kann man einen Blick dafür entwickeln, dass andere Leute mit anderen Challenges zu kämpfen haben als man selbst? Wie kann man dann solidarisch miteinander sein? Wie kann man sich dann gegenseitig dabei unterstützen, mit diesen Zwängen umzugehen? Genau. Und wir spielen es vielleicht mal durch nach dem Thema Geschlecht. Also die ganzen Zwänge, die ich vorhin einmal irgendwie aufgelistet habe, die treffen Männer, die treffen Frauen oder eben auch Transpersonen, die entweder nicht binär sind oder die kein Passing haben, trifft das halt unterschiedlich. Wir sind von unterschiedlichen Sachen betroffen. Und das kann auch mal wechseln. Genau, auch nach sexueller Orientierung. Es ist halt, man kriegt andere homophobe Gewalt ab oder kann sich eher schwerer entziehen, wenn man ausschließlich homosexuell ist, als wenn man bisexuell ist. Weil quasi bisexuelle Menschen nochmal anders zumindest funktionieren könnten in diesem System Patriarchat, während ausschließlich homosexuelle Menschen dabei eine ganz andere Challenges vor sich haben. Genau. Und diese verschiedenen Rollen, die wir daher haben, ich glaube, man kann die so ein bisschen kategorisieren. Wie immer, seid vorsichtig, lasst euch nicht von so Begriffen blenden, sondern versucht eher ein bisschen mit dem Herz zu gucken, okay, stopp mal, was passiert hier gerade wirklich? Aber versuchen wir das mal so ein bisschen zu systematisieren. Diese Herrschaftssysteme machen uns unterschiedliche Angebote dafür, dass sie weiter entstehen können, weiter fortbestehen können. Quasi diese Herrschaftssysteme, die wollen weiter existieren. Unsere Ängste wollen weiter bestehen bleiben. Sie wollen, dass wir uns an sie klammern. Und deswegen, sie reproduzieren sich eben, indem Menschen weiter lernen, sich so zu behandeln. Und das funktioniert oft nach Zuckerbrot und Peitsche. Also Kollaborierende, die kriegen quasi Macht über andere, solange sie bei der Herrschaft mitspielen. Genau, das merkt man jetzt an so Männerbünden, an Locker-Room-Talk, aber auch, also die Peitsche ist dabei auch dabei. Wenn Männer sich zwingen, Jungs sich zwingen, gegenseitig zwingen, besonders männlich zu sein, dann weisen sich gegenseitig auch ihren Platz bei den Kollaborierenden zu. Und kämpfen auch um Macht innerhalb dieser Struktur. Das ist auch scheiße, das ist auch super unangenehm. Genau. Gleichzeitig gibt es ihnen auch Macht über andere. Genau. Und Unterdrückte beispielsweise haben da nochmal eine andere Rolle, als wenn wir jetzt beim Patriarchat bei Frauen sind, wozu Transfrauen auch immer wieder gehören, je nachdem, in welche Schublade sie gerade zufällig gesteckt werden. Da geht es dann halt auch darum, sich still ausbeuten zu lassen. Sonst muss man mit Gewalt rechnen. Da ist hier dann das Zuckerbrot, der soziale Frieden, dass man in Ruhe gelassen wird, dass man auch durchaus eine liebevolle Familie haben kann und sowas. Und die Peitsche ist dann aber eben jedes Mal die Gewalt. Und die verschiedenen Wege, die man dann hat, um sich dagegen aufzulehnen, um selbst versuchen, an Macht zu kommen, die werden dann beispielsweise mit Slut-Shaming oder mit verschiedenen, also auch Geschlechterrollen, mit Kleiderordnung und so weiter, wird man dann wieder zurück in seinen Place auch gedrängt. Das ist dabei halt ein starkes System, wo es darum geht, dass man, ob man eben funktioniert, so wie das System es von einem erwartet, oder ob man sich dagegen stellt. Marginalisierte Menschen haben dann oft nochmal eine andere Rolle. Die sind eigentlich überflüssig für das Herrschaftssystem. Ob die funktionieren oder nicht, ist gar nicht so relevant. Aber ihre reine Existenz bedroht oft bereits das Herrschaftssystem. Zeigt auf, dass es auch anders ginge. Zeigt auf, dass es nicht so laufen muss. Und deswegen sind sie auch in der Regel von Vernichtung bedroht. Man braucht sie nicht, also kann man sie auch loswerden. Und das ist halt der wichtige Unterschied. Also Unterdrückte können quasi streiken. Die können einfach sagen, ja und, ich entziehe dem System quasi meine Kraft. Care-Streik beispielsweise. Und Marginalisierte haben diese Option in der Regel nicht, weil ihre Energie ist gar nicht dafür nötig, um das Herrschaftssystem aufrechtzuerhalten. Das heißt, sie müssen kämpfen. Und ihre Mittel sind meistens militanter als die Mittel von Unterdrückten. Genau. Insgesamt trotzdem, es ist wichtig, dass man es nicht in diesen klaren Schubladen denkt. Diese Rolle, die wird einem aufgedrückt und zugesprochen. Und welche Angebote und welche Zwänge man abkriegt, ist ziemlich willkürlich. Meistens klebt an einem Menschen nicht sein ganzes Leben lang dieselbe Rolle. Sondern das ändert sich auch. Man macht auch nochmal andere Erfahrungen. In dem einen Land ist man vielleicht gar nicht von Rassismus betroffen, in dem anderen schon. Wer ist hier wie dominant? Sozusagen, das ändert sich auch einfach, so wie es sich halt irgendwie auch ändern kann, wie die Menschen sich gegenseitig behandeln. Genau. Ein anderer Punkt ist auch, Kollaborierende, Unterdrückte und Marginalisierte müssen quasi verschiedenen Regeln gehorchen. Und die sind nicht immer oft offen ausgesprochen oder niedergeschrieben. Die werden manchmal ständig auch neu ausgehandelt. Eine Sache dabei ist zum Beispiel bei Slut-Shaming dann so die Debatte, bei Ehebruch ist der Mann oder die Frau schuld. Wo dann man dann schnell merkt, okay, Männer kommen mit viel mehr Kram davon als Frauen. Und also Femizide, dafür gibt es ein eigenes Wort, dafür, dass Männer aus Eifersucht umgebracht werden, ist nicht so ein Ding. Genau. Und dabei merkt man, diese Regeln haben auch einen unterschiedlichen Zweck. Bei Kollaborierenden gelten diese Regeln dafür, dass sie ihre Macht nicht missbrauchen dürfen. Viel auch homofeindliche und transfeindliche Gewalt. Entschuldigung, darum geht es um was anderes. Nämlich, wir haben ja auch Gesetze gegen Vergewaltigung in dieser Gesellschaft. Nur die Definition davon, welche Art von Nein zählt, ab wann ein Nein ausgesprochen sein muss, damit es als Vergewaltigung durchgeht, obwohl es halt ganz klar kein Konsens war. Dabei ist so ein bisschen der Meta, inwiefern dürfen sozusagen Kollaborierende die Macht nicht missbrauchen. Sie dürfen sie gebrauchen, aber nicht missbrauchen, weil sie sonst das System delegitimieren, destabilisieren. Und dann werden sie von den anderen Kollaborierenden im Zweifel auch ganz schnell wieder quasi in Line gebracht. Unterdrückte und Marginalisierte hingegen dürfen nicht nach Macht streben, wenn das die Stellung der Kollaborierenden gefährdet. Wenn sie sich dadurch von, in dem Fall jetzt Männern, unabhängig machen können, wenn sie sozusagen damit auch aus dem Ganzen ausbrechen können. Genau, aber wie gesagt, sie haben dabei trotzdem auch unterschiedliche Möglichkeiten und sind aber auch unterschiedlichen Zwängen ausgesetzt. Fassen wir also nochmal zusammen. Was prägt eigentlich das Geschlecht, das Herrschaftssystem Patriarchat, was prägt die Kategorie von Geschlecht, durch die wir sozusagen diese verschiedenen Rollen zugewiesen bekommen? Die findet aus verschiedenen Ängsten statt. Da spielen ganz viele Gefühle eine Rolle. Wenn man Leute fragt, hey, warum hältst du eigentlich das Patriarchat mit aufrecht? Dann kriegt man verschiedene Antworten aus Angst, aus Wut. Das macht mir Sorge, hey, das ist doch normal. Dann hat man zum Beispiel die Angst davor, dass sich die Normalität verändert. Es geht also darum, also ich glaube, insgesamt lässt sich das alles zurückführen auf die Angst vor einer dysfunktionalen Familie. Angst vor Ersetzbarkeit, Angst vor Einsamkeit, Angst davor, Schwäche zu zeigen, Angst davor, Nähe zuzulassen. Das ist alles, sind dann verschiedene Facetten dessen, die aufkommen, wenn man quasi Angst haben muss, dass die anderen in der Familie nicht ihre Rolle erfüllen. Dass man selbst diese Rolle in der Familie nicht erfüllen kann und dass man dann eben genau einsam ist. Und all diese Zwänge, ja, finden irgendwo dann in diesem Rahmen statt oder passieren aus diesen Gründen. Also der Druck, Kinder zu kriegen, Einschränkung der körperlichen Selbstbestimmung, Zwang zur Monogamie, genau, all diese Dinge lassen sich dann darauf zurückführen. Genau, und die Diskriminierungslinien dazu hatten wir auch bereits. Dabei ist Poly auch, finde ich, eine unterdrückte Kategorie im Bereich sexuelle Orientierung, weil man kann eine monogame Beziehung führen, man kann sich da irgendwie dazu zwingen und viele lassen sich auch dazu zwingen, ganz objektiv, bewertet. Aber genau, grundsätzlich ist es eine Sache, wenn man halt dann versucht, da frei zu leben, dann wird man halt auch entsprechend in Line gebracht durch Slut-Shaming, durch die ganzen anderen Mechanismen, die da am Werk sind, durch all diese Zwänge. Gut, jetzt schauen wir uns das Ganze mal, übertragen wir das mal auf ein anderes Herrschaftssystem, den Ableismus. Der funktioniert eben stark durch diesen Mythos der Selbstständigkeit. Also die Idee, dass manche Menschen irgendwie ohne andere überleben könnten. Und sozusagen, was okay ist, andere um Hilfe zu fragen, wird dann beispielsweise reguliert. Manche dieser Formen sind normal, andere sind nicht normal. Genau, und zwar merken wir da auch krass, es gibt äußere Zwänge, die kommen gar nicht aus unseren Beziehungen. Nämlich Einschränkungen und Schmerzen, körperliche und geistige jeweils. Die sind erstmal einfach da. Das hat jetzt erstmal nicht unbedingt soziale Gründe, also vielleicht sind die auch durch Gewalt entstanden beispielsweise. Aber erstmal sind die sozusagen da. Und aus denen resultieren diese Ängste, von anderen abhängig zu sein, für andere Menschen sorgen zu müssen, Schwäche zu zeigen, die Angst, dass auch andere von einem abhängig sind und dann auch vielleicht nicht mehr mit einem in Beziehung stehen wollen. Anders. Genau, aber genau, auch wieder hier die Angst vor einer dysfunktionalen Familie, die Angst vor dem eigenen Verfall, Krankheit und Tod, die dann halt auch krass projiziert wird, wiederum auf die unselbstständigen Leute. Und auch die Angst sozusagen so zu werden wie die, die sich dann in Hass auf die unselbstständigen Leute quasi ausdrückt. Und gerade über diese Projektion passieren im Ableismus ganz viele dieser Zwänge. Von ganz viel Gewalt, Mikroaggressionen bis Übergriffe und auch Mord und also so systematische Gewalt auch an behinderten Menschen im Nationalsozialismus beispielsweise. Dass behinderten Menschen Bürgerrechte verweigert werden, auch Familienkontrolle, also dass ihnen die Fortpflanzung verweigert wird. Genau, gleichzeitig ein anderer Zwang, der im Ableismus viel stattfindet, ist der Druck, Care-Arbeit zu leisten, die ja für alle Menschen und zwischen allen Menschen nötig ist, damit wir, naja, leben können. Und dieser Druck ist auch unterschiedlich aufgeteilt. Genau, und auch andere Dinge, ja, die hier eine starke Rolle spielen. Und dabei haben wir jetzt auch verschiedene Diskriminierungslinien, auch verschiedene Leute sind hier quasi kollaborierend, kriegen andere Chancen. Andere Leute sind quasi nötig, um die Care-Arbeit im System Ableismus am Laufen zu halten. Und wieder andere Menschen sind halt marginalisiert, sind eigentlich überflüssig dafür, dass das System weiter funktioniert. Aber genau, also das, und das geht entlang von körperlichen Fähigkeiten mit die als gesund markierten. Genau, dann Menschen, die eingeschränkt, aber selbstständig sind und sich beispielsweise ihre Allergien respektiert werden, ständig erkämpfen müssen oder darauf achten. Oder beispielsweise barrierefreie, oder also sich zum Beispiel Sitzplätze in Fahrtrichtungen erkämpfen müssen, Sitzplatzreservierungen brauchen für verschiedene Dinge. Physisch unselbstständige Menschen, die halt nochmal ganz andere Hilfsmittel brauchen und auch Menschen, die sich auch länger um sie kümmern quasi, um überhaupt quasi funktional zu sein in irgendeiner Form. Dasselbe hat man auch im Bereich Neurodiversität oder psychische Gesundheit. Letztendlich ist es dasselbe. Menschen, die irgendwie als typisch gesund markiert werden, obwohl es ehrlich gesagt schwer ist, davon eine genaue Definition zu finden. Menschen, die neurodivergent sind, aber funktional, die quasi ihre Funktion im System trotzdem erfüllen können. Und dann wiederum Leute, die so dysfunktional neurodivergent sind, dass sie quasi gar nicht richtig mehr mitspielen können, dass sie eben als unselbstständig auch gelten. Genau, ein anderer Vektor ist die Erwachsenheit. Also ob jemand beispielsweise, wenn Leute, die volljährig sind, kriegen andere Chancen, ihnen würden andere Sachen zugetraut, als Menschen, die unmündig sind und Menschen, die entmündigt sind. Da merkt man aber auch den Unterschied. Kinder beispielsweise, die unmündig sind, denen wird auch ganz viel Reife abgesprochen. Die kriegen viele Dinge werden ihnen nicht zugetraut. Aber da sie eines Tages ja mündig werden, kümmert man sich halt trotzdem nochmal anders um ihre Bedürfnisse und sie können anders ihre Bedürfnisse einfordern als Menschen, die entmündigt werden und sozusagen eigentlich überflüssig sind und dann ganz anders auf den Tisch hauen müssen, damit sie respektiert werden. Und was dabei so ein bisschen der Schlüssel ist, um zu verstehen, wo das Geld herkommt, ist die Sorgeverantwortung. Und da gibt es Menschen, die sozusagen unabhängig sind, die nicht verbunden sind in Care-Beziehungen, die sich mit ihrem eigenen Scheiß beschäftigen müssen, können, obwohl ganz viele Menschen Care-Arbeit für sie leisten, sichtbar, unsichtbar, bezahlt und unbezahlt. Dann gibt es Menschen, denen wird Sorgepflicht zugeschrieben. Das sind ganz viele Mütter, Kinder von alten Eltern quasi, nahe Angehörige. Denen wird das dann aufgeschoben. Ihr habt die Sorgeverantwortung, ihr kümmert euch. Und dann gibt es aber wiederum die auf Sorge angewiesen sind und deren Bedürfnisse zählen dann noch weniger, als denen die Sorgepflicht zugeschrieben wird. Andererseits, die Arbeit fällt auch eher bei denen an, denen die Sorgepflicht zugeschrieben wird. Also es ist wieder hier die Trennung zwischen funktional und dysfunktional. Ihr werdet gebraucht fürs System, ihr werdet eigentlich nicht gebraucht. Genau. Vielleicht ganz kurz. Zwänge kann man trennen in sozusagen äußere Zwänge und zwischenmenschliche Zwänge. Das eine, also zwischenmenschliche Zwänge setzen wir gegeneinander ein. Äußere Zwänge kommen von außerhalb unserer Beziehungen. Das hatten wir eben mit körperlichen Einschränkungen beispielsweise. Die lassen sich nicht auf dieselbe Art und Weise jetzt abschaffen. Man kann nicht einfach damit aufhören. Aber wir können uns trotzdem, beiden Arten von Zwängen können wir uns besser widersetzen, wenn wir Beziehungen auf Augenhöhe haben, wo wir uns sozusagen gegenseitig versuchen, auch dabei zu unterstützen, damit klarzukommen. Und ja, man merkt im Bereich Ableismus ganz stark, Ängste vor Abhängigkeit machen es sehr schwer, sich diesen Zwängen gemeinsam zu stellen. Wenn ich Angst habe, oh, diese Person könnte von mir abhängig werden, dann ist es halt auch schwer, sich das zu trauen. Und auch diese Angst, sich zu stellen, ist auch tricky. Das kann man auch nicht von allen erwarten, aber das ist halt so die Chance, dass wenn wir all diese Arbeit auch, diese Sorgearbeit auf mehr Schultern verteilen, dass wir das dann besser handeln können. Man braucht aber trotzdem Beziehungen auf Augenhöhe, wo Menschen ihre Bedürfnisse auch einbringen können, egal welche, und die dann auch, dass sie auch respektiert werden, dass wir uns gegenseitig alle nach ihren Fähigkeiten, allen nach ihren Bedürfnissen dann auch füreinander da sein können. Genau, ich mache hier nochmal einen kurzen Exkurs über Macht. Macht wird im Anarchismus nämlich oft so ein bisschen, ist man jetzt gegen Macht? Ist man gegen Herrschaft? Wo ist da der Unterschied? Gerade viele junge AnarchistInnen legen keinen großen Wert auf da einen Unterschied oder definieren das nicht groß. Und ich finde hier den Machtbegriff von Hannah Arendt tatsächlich ganz gut, oder ich glaube, das kommt von Hannah Arendt. Ich bin mir da nicht ganz sicher, weil ich die Primärquelle nicht gelesen habe. Aber jetzt im Rahmen von dieser Theorie quasi. Mit Macht kann man sich eben zwischenmenschlichen Zwängen widersetzen. Wir können eine Gegenmacht erzeugen. Wir können gemeinsam streiken. Wir können uns gemeinsam gegen Vergewaltiger stellen. Kinder können sich gemeinsam verbünden, um quasi ihre Interessen auch in der Schule beispielsweise durchzusetzen oder gegenüber einer Gesellschaft, die die Klimakatastrophe ignoriert. Und äußere Zwänge kann man aber auch abfedern mit Macht. Macht wird geteilt und sie wird durch Kooperation ausgeübt, das heißt in Beziehungen eigentlich. Macht ist also quasi, wenn wir in Beziehungen miteinander stehen, dass wir uns gegenseitig helfen, erzeugt die Macht. Und man hat gewissermaßen, könnte man sagen, auch alleine irgendwie Macht. Ich kann auch alleine, keine Ahnung, das hier verschieben oder so. Darum geht es hier nicht. Wir reden hier um Beziehungen und wie die Macht dazwischen passiert. Und diese Selbstständigkeit kommt so wenig außerhalb von einem gewissen Kontext vor. All die Ressourcen auch, die diesen Laptop zum Beispiel ausmachen, den mir Nice netterweise irgendwie hier geliehen hat und so, da ist so viel gemeinsame Kooperation zusammengekommen, dass dieser Laptop jetzt hier steht und wir dieses Bild an die Wand werfen können, dass es alles immer irgendwie passiert ist durch Kooperation. Und wie die Macht geteilt wird, wer sozusagen welche Entscheidungen darin trifft, das ist der Punkt, wo wir uns angucken müssen, ist es eine Beziehung auf Augenhöhe oder nicht? Man kann nämlich entweder Macht über andere haben, zum Beispiel über die Menschen, die den Kobalt schürfen, der hier drin verbaut ist. Oder man kann Macht mit anderen haben, wo man gemeinsam sagt, hey, wir wollen dieses geile Event auf die Beine stellen. Wir wollen, keine Ahnung, hier zum Beispiel die Lichter aufhängen und diesen Stream ins Internet bringen. Und die Frage, wie sozusagen da wessen Bedürfnisse zählen, wer seine Fähigkeiten einbringen kann und welche Fähigkeiten, das macht den Unterschied. Das ist also, ja, worauf es hinausläuft und was wir hier wollen. Das überspringe ich mal. Genau. Zeit, noch ein anderes Herrschaftssystem mit ranzunehmen. Ich glaube, wir haben noch ein bisschen Zeit. Den Staat. Der wird nämlich oft vom Intersektionalismus nicht so richtig mitbeachtet. Aber ich glaube eben, dass man dieses Framework, was ich jetzt hier entwickelt habe, auch hier gut anwenden kann. Beim Staat geht es nämlich nicht um eine konkrete Behörde. Es geht jetzt nicht um die Polizei, um das Jobcenter, um das Steueramt, sondern es geht um den Bullen im Kopf, um Paternalismus, darüber, wie wir uns gegenseitig, die einzelnen Beamten an diesen Stellen, aber auch wir, wenn wir uns gegenseitig dazu nötigen, Regeln einzuhalten, wie wir uns gegenseitig behandeln. Und auch hier gibt es äußere Zwänge, die lassen sich nicht irgendwie einfach dadurch lösen, dass man einfach damit aufhört, das in einer Beziehung zu machen. Also, ja gut, okay, die Definition ist jetzt auch bei Sucht zum Beispiel schwierig oder bei organisierter Gewalt, aber es sind erstmal Sachen, die passieren nicht so sehr in unseren Beziehungen. Und ein großes Ding dabei ist, dass Konfliktlösung nicht immer ohne Außenstehende geht. Dass wir es oft nicht hinkriegen, unsere Konflikte einfach zwischeneinander zu bereinigen, sondern dass man manchmal den Drang hat, Autoritäten dazu zu holen, die dann für einen sich drum kümmern. TM. Die für einen die eigenen Bedürfnisse durchsetzen. Darum geht es dann oft in der Regel. Weil man sich nicht traut, seine Bedürfnisse, oder es auch nicht geht, seine Bedürfnisse selbst durchzusetzen. Oder selbst auszuhandeln. Genau, das heißt, die Ängste, die aus diesen äußeren Zwängen erwachsen, Angst vor Gewalt, Angst vor Unordnung, Veränderung, Angst vor Konflikten, weil man sich nicht zutraut, dass die eigenen Bedürfnisse auch von anderen gehört und respektiert werden. Und eben Angst um andere, den sogenannten Paternalismus, dass man also Leuten abspricht, dass sie ihre eigenen Entscheidungen treffen können, weil man selbst Angst um sie hat. Und diese Ängste führen zu allen möglichen zwischenmenschlichen Zwängen, zum Staat eben. Und ja, jetzt nur mal so die Extremfälle, also Polizei, die durch Gewalt, durch Überwachung, also jede Art von Informationsfeststellung über die Untertanen, durch Hausdurchsuchungen, durch Beschlagnahme, durch all diese Maßnahmen irgendwie Menschen zwingt, ihre Funktion im Staat zu erfüllen. Das gesamte Strafsystem mit Knast, mit Zwangsarbeit, Sozialstunden, mit Geldstrafen und Bußgeldern, das in irgendeiner Form uns auch wiederum zwingt, unsere Rolle da zu erfüllen. Und die Schule, die dasselbe durch Notendruck, durch Anwesenheitspflicht, verschiedenste Strafen, die sind meistens noch kreativer als der Rechtsstaat, durchsetzt. Ja, die Bürger können sich halt auch besser wehren als die Kinder. Und auch die Wehrpflicht als Extremform, wo man gezwungen wird für den Staat, die Funktion schlechthin zu erfüllen, nämlich zu sterben. Genau. Und hier sieht man wieder durch die Frage, wer hält Gesetze ein, wer nicht, wessen Bedürfnisse werden in den Gesetzen, die gerade gelten, respektiert und wessen Bedürfnisse fallen runter. Da gibt es einmal die Beamten und Petzen, die kollaborieren, die das System aufrechterhalten. Es gibt die gehorsamen BürgerInnen, für die das alles schon irgendwie passt, die schon irgendwie klarkommen, die gelernt haben, nur die Bedürfnisse zuzulassen, die halt mit dem Staat irgendwie konform gehen. Und ja, die, deren Bedürfnisse mit den Regeln in Konflikt geraten, Kriminelle, Leute, deren die ihre Impulse nicht gelernt haben zu kontrollieren, vorbestrafte Menschen, die sind eben marginalisiert in diesem System. Die Demokratie ist hier nochmal ein bisschen anderer Fall. In der Demokratie werden diese Regeln ja definiert. Und da haben wir den Verwaltungs- und Parteiapparat, der die Regeln bestimmt, aufschreibt, der dafür da ist, das auch irgendwie auszuhandeln. Man hat die Repräsentierten, die sind hier die Unterdrückten, das klingt erstmal komisch, aber so in Bayern kennt man das schon, die werden anders ruhig gehalten. Also, ich meine, in Bayern haben wir ein bisschen ein Special Case, dass halt irgendwie seit 70 Jahren das Regime nicht mehr gewechselt hat und deswegen die Trennung zwischen den Repräsentierten und den Unrepräsentierten sehr klar ist. Es ist komplett klar, wenn ich irgendwie will, dass das Polizeiaufgabengesetz nicht durchgebracht wird, ich brauche keine Demo machen. Wir können noch so sehr mit 100.000 Leuten in München stehen und auf irgendwelche Straßenbahnstationsdächer klettern. Die CSU winkt das ab und sagt, das sind ja nur 0,3% aller Wahlberechtigten, die da standen. Ich weiß nicht mehr, wer das gesagt hat, aber einer von diesen Verwaltungs- und Parteiapparatfunktionären war es, glaube ich. Genau, und das heißt, man hat auch hier wieder verschiedene Mittel. Genau, und im Bereich Militär sind es eben die Offiziere, die das System am Laufen halten, SoldatInnen, die funktionieren müssen, die aber auch gezwungen werden zu töten, und ZivilistInnen, die im Zweifel Kollateralschaden sind. Die werden nämlich nicht gebraucht, um das System Militär am Laufen zu halten. Genau. Wie viel Zeit haben wir denn noch? Ah ja, doch, so Halbzeit erst. Super, ich glaube, wir kommen tatsächlich recht gut durch. Wir haben vielleicht sogar noch Zeit für Diskussionen. Genau, Herrschaftssystem, wo sind eigentlich die Herrschenden hier? Das kommt ja von Herrschen irgendwie, das Wort. Weil der Staat ist ein bisschen Special Case. Hier haben wir nämlich nicht nur Kollaborierende, Unterdrückte und Marginalisierte. Es gibt auch in vielen Staaten sogenannte Herrschende, die sind sozusagen die Quelle der Macht und teilen diese Macht hierarchisch mit den Kollaborierenden. Die teilen sie auch auf, wer in der Hierarchie quasi welche Positionen kriegt und welche Art von Macht kriegt. Das kennt man so ein bisschen mit so alten Theorien auch von so Staatssouveränität. Der König ist der Souverän, der ist von Gott eingesetzt und der teilt die Macht Gottes dann weiter mit seinen Lehnsleuten. Die teilen es wiederum mit ihren Lehnsleuten. Genau, und wenn einer von denen aus der Reihe tanzt, dann ist es die Aufgabe des Königs, die anderen Lehnsleute zu sammeln, um denen wieder in Line zu bringen. Da kommt es her. Genau. Herrschende profitieren durch Ausbeutung in diesem Herrschaftssystem. Das trennt sie nochmal von den Kollaborierenden. Das sind sozusagen die, also wenn in einem Herrschaftssystem Ausbeutung passiert, im Staat äußert sich das vor allem durch Steuern, dann rollt die Scheiße quasi nach oben. Und die Herrschenden sind die, die das am Ende in deren Tasche das landet und die das auch noch ein bisschen verteilen. Und das Spannende ist jetzt, nicht in jedem Herrschaftssystem gibt es Herrschende. Das ist ein sehr zentrales Ding, also zentralistisches Ding. Also so ein Staat ist ja recht zentral aufgebaut in der Regel. Da kann man das machen, aber im Patriarchat, es gibt da nicht den einen König, den man ermorden kann. Sondern wir müssen das Patriarchat zwischen uns allen abschaffen. Und das ist halt auch der Punkt, wir müssen eben eigentlich den Staat auch zwischen uns allen abschaffen, damit er tatsächlich aufhört. Weil wenn wir das nicht tun, wir können noch so sehr die Demokratie abschaffen, aber was danach kommt, wird keine befreite Gesellschaft sein, wenn wir nicht gelernt haben, Beziehungen auf Augenhöhe zu führen. Genau, denn Herrschaft wird letztendlich von allen reproduziert. Sie funktioniert auch ohne, dass jemand davon profitiert. Die Ausbeutung ist nicht der Grund. Der Staat existiert nicht, weil es sich so sehr lohnt, Steuern einzunehmen. Sondern der Staat existiert weiter, weil wir es ihm erlauben, weil wir ihn für notwendig halten, weil wir nicht gelernt haben, unsere Konflikte ohne eine externe Autorität zu lösen. Genau, ohne Herrschen ist es eben sogar resilienter. Den Adel konnte man noch irgendwie recht gut irgendwie zusammentreiben und guillotinieren. Das ist im Rassismus schwieriger. Da sind wir alle ein bisschen dran. Und das ist so ein bisschen der Punkt. Damit kommen wir auch zum Klassismus. Das ist nämlich ja nochmal spannend, weil Klassismus Da geht es plötzlich auch sehr viel um Ausbeutung, die ich gerade schon angeschnitten habe. Der Klassismus ist ein Herrschaftssystem. Das spielt sich eben, das so circa seit 500 Jahren passiert ist in der Wirtschaftsform Kapitalismus. Aber es gibt es schon länger und es wird es wahrscheinlich auch danach noch geben. Weil klassistische Ängste gibt es schon länger und schon länger beurteilen wir Menschen danach, ob sie genug leisten, wer wie viel leistet und definieren, wessen Leistung zählt, welche Leistung wie viel wert ist. So dass halt eine Putzfrau irgendwie mit sowas abgespeist wird und Manager fürs Nichtstun. Das sind jetzt schon zwei Extrembeispiele, aber insgesamt zieht sich das überall durch. Genau. Hier haben wir verschiedene äußere Zwänge wieder, die wir wahrscheinlich nicht einfach so wegkriegen, nur indem wir uns ein bisschen netter behandeln. Wo so diese Hippie-Scheiße, die ich gerade predige, nicht ganz ausreicht. Genau, wir haben hier irgendwie, wir alle müssen essen, wir alle müssen wohnen. Wir alle brauchen eine Form von Mobilität. Und wir alle haben Wissenshierarchien, in dem wie wir miteinander zusammenarbeiten. Für die Aufgaben, die uns liegen, für das, was wir tun wollen, für unseren Platz in jeder Art von Gesellschaft, auch in einer, in der alle nach ihren Fähigkeiten gebraucht werden und alle nach ihren Bedürfnissen respektiert werden. Auch da gibt es Wissenshierarchien und das merken wir auch bei der Orga von dem Event hier. Keine Frage, also wir können nicht alle alles machen. Das funktioniert nicht. Ich würde mich auch nicht trauen, diese Kamera anzufassen. Genau. Und der Punkt ist, diesen Zwang kann man sich am besten stellen, wenn man auf Augenhöhe dagegen agiert, wenn man also genau, ich muss es nicht nochmal wiederholen, ich glaube, das kam rüber. Genau, Ängste, die den Klassismus prägen und die uns dazu bringen, auch uns gegenseitig diese zwischenmenschlichen Zwänge aufzudrücken, sind vor allem Angst vor Abhängigkeit, Angst vor sozialem Abstieg, Angst vor Armut, Angst vor Obdachlosigkeit, das man auch projiziert, sodass man dann halt eben nicht einfach die netten obdachlosen Menschen bei sich aufs Klo gehen lässt oder duschen lässt. Das ist zum Beispiel eine sehr konkrete Angst, die ich auch tricky finde, wo ich auch selber mal gucken muss, wie gehe ich damit um? Zu welchen Formen von Solidarität bin ich bereit? Wie kann ich mich diesen Ängsten stellen? Und wann sind diese Ängste berechtigt? Genau. Verschiedene Zwänge, die wir uns jedenfalls deswegen gegenseitig aufbürden, sind zum Beispiel das Nutzungsverbot von ungenutzten Ressourcen. Also insbesondere Häuser, die gerade von niemand bewohnt werden, sind ein gutes Beispiel. Oder U-Bahn-Plätze, die noch frei wären, aber irgendwie hat man halt kein Ticket gekauft und darf sich deswegen nicht setzen. Außerdem Hürden für Beruf und Weiterbildung. Also die Frage, wem gibt man welche Chance? Wem gibt man welche Chance, diesen Job zu machen oder einen anderen? Genau, andererseits auch aufdiktierte Arbeitsbedingungen und Hierarchien. Die ganze Frage, wer tut am Arbeitsplatz was entscheiden? Wer kriegt dafür wie viel Geld? Und wer trifft eigentlich diese Entscheidungen? Diese Hierarchie ist ein ganz klarer klassistischer Zwang. Union Busting darf man einfach nicht vergessen, weil in dem Moment, wo Unterdrückte sich gemeinsam versuchen zu organisieren, um sich diesen Zwängen anders zu stellen, haben die Kollaborierenden gelernt, da einzugreifen. Hartz-Maßnahmen wiederum sind ein Zwang, der vor allem Marginalisierte trifft. Und unfairer Wettbewerb ist dabei auch ein Ding, weil wenn da so ein Monopolkonzern alles beherrscht, dann brauchst du halt gar nicht erst versuchen, in dem Bereich auch selbst einfach aktiv zu werden und dein eigenes Projekt zu starten. Die Nachfrage wird es nicht geben. Und genau, die Ausbeutung, die jetzt hier auch passiert, die passiert eben durch verschiedene Aspekte, vor allem durch die Einhegung von Commons, also die Einhegung von dem, was eigentlich allen gehört. Frisches Wasser, U-Bahnen, Wohnraum, Fläche, Land, all diese Dinge, da wurde irgendwann mal gesagt, es gehört jemandem. Okay, ehrlich gesagt, U-Bahnen wurden erst dann gebaut, als man schon sagen konnte, ja, ist halt meins, fertig. Und das führt eben zu Konsumzwang, zu Lohnarbeit, zu Mietwohnungen, zu all den Wegen, wie man dann wiederum unser Geld, unsere Leistung extrahieren kann, zum Zweck, also zum Lohn der Herrschenden. Und hier haben wir eben Profit auch durch Herrschaft. Das können wir uns hier nochmal genauer anschauen. Herrschende beuten nämlich da unterschiedliche Zwänge aus. Einmal, das hatte ich gerade schon, durch Eigentum. Also in dem Fall der Staat, der schützt quasi das Eigentum an Wohnraum und sagt, okay, nee, sorry, das Haus ist zwar leer, aber hier dürft ihr nicht rein. Menschen brauchen aber Wohnraum, deswegen sind sie gezwungen, dem Eigentümer von dem Haus irgendwie Geld zu geben. Und diese Miete kann dann extrahiert werden. Und aber auch durch der andere Weg, Profit durch Herrschaft zu haben, ist durch die Organisierung von Arbeit. Also dadurch, dass die Commons privatisiert und aufgekauft wurden, das ist vor allem im 19., 18., 19. Jahrhundert ganz viel passiert. Marx nennt es die ursprüngliche Akkumulation, dass immer mehr Land quasi privatisiert wurde und nicht mehr Allmende war. Dadurch, die Menschen brauchten trotzdem Güter, sind dann in die Städte gezogen, wo dann das Kapital die Produktion organisiert hat, denen haben die Fabriken gehört. Und so konnte dann die menschliche Arbeitskraft auf kapitalistische Weise extrahiert werden. Und so wird halt Profit extrahiert und landet bei den Herrschenden. So läuft es zumindest im Kapitalismus. Aber im Sozialismus war es jetzt nicht so viel anders. Teilweise waren diese Zwänge und wurde diese Ausbeutung abgebaut, teils auch nicht. Genau. Gucken wir uns nochmal an, wer sind hier die verschiedenen Rollen und wer erfüllt die. Also wir haben schon mal die Herrschenden, das sind im Kapitalismus die, deren Kapital sich selbst verwertet, die Profit machen können durch diese Ausbeutung von Zwängen, die ich gerade geschildert habe. Also die stecken Kapital in Gebäude, in Fabriken und holen dann sich das quasi, was bei der Arbeitskraft der Menschen dann sozusagen bei rauskommt. Es gibt kollaborierende Manager in HR, hatten wir vorhin schon, die organisieren dann diese Arbeit für sie, die ganz viel organisatorische Arbeit erledigen und die sozusagen aus Abstiegsängsten, aus dem Wille zur Macht über andere, auch einfach Bock auf das Geld hat, so diese Rolle erfüllen. Die Arbeitskraft der Unterdrückten wiederum erhält das System. Unterdrückte und Kollaborierende verkaufen quasi ihre Arbeitskraft an die Herrschenden, bezahlen die Mieten, dadurch läuft es halt weiter. Und die Marginalisierten, die sind in der Regel am Arsch, die müssen sich durchschlagen. Gleichzeitig, dass es immer so ein paar von denen gibt, das fördert auch Abstiegsängste bei Unterdrückten und bei Kollaborierenden. Genau, und da sieht man, es gibt insgesamt da schon verschiedene Diskriminierungslinien nochmal. Bei Wohlstand macht das eben Unterschied. Die Leute, die investieren, die sind quasi in dem Moment, erfüllen die eine herrschende Rolle. Leute, die finanziell unabhängig sind, sind soweit kollaborierend. Unterdrückte sind schon finanziell abhängig, aber können sparen. Ja, und wenn man prekär ist und nicht mal sparen kann, sondern von der Hand im Mund liegt, dann kann man eben leichter gezwungen werden. Kreditwürdigkeit ist dabei auch ein Faktor. Wer kriegt welche Chancen vor allem? Die einen verleihen Geld, die anderen leihen sich Geld und wieder andere können sich kein Geld leihen. Und das macht eben auch einen starken Unterschied, welche Chance man in der Gesellschaft hat. Genau, dann die einen organisieren Arbeit, die anderen sind abhängig beschäftigt von denen, die die Arbeit organisieren und könnten es auch nicht einfach selber machen. Und andere sind arbeitslos. Im Bereich der Bildung gibt es halt vor allem den Unterschied zwischen akademischer Ausbildung, wo man dann auch am ehesten wiederum in einem Bereich landet, wo man Arbeit organisiert oder mit denen befreundet ist oder anderweitig das System soweit am Laufen hält und Romcoms schreibt beispielsweise, damit die Leute halt irgendwie sich nicht mit so einem Scheiß auseinandersetzen. Und im Bereich Wohnen hat man halt auch wieder klar dieses Ding, Menschen mit Eigentumswohnungen, VermieterInnen, versus Menschen, die halt zur Miete wohnen und damit unterdrückt sind und Leute, die halt marginalisiert wohnungslos sind. Es ist auch nochmal spannender, weil die soziale Herkunft auch eine große Rolle damit spielt, welche Chancen einem zugesprochen werden, welche Privilegien man quasi hat. Und das hängt davon ab, welche Rollen die Eltern hatten und inwiefern man aufgrund dessen, wie man halt gelernt hat, sich zu verhalten, was man sich selbst zutraut, weil man sieht, wie die Eltern es gehandelt haben, dementsprechend einem diese Kategorien zugesprochen werden oder eben nicht. Genau, es gibt jetzt nun verschiedene Auswege aus dem Kapitalismus, die auch immer wieder diskutiert wurden. Ich würde dir mal kurz so durchgehen, wie das der intersektionale Anarchismus betrachten könnte. Ein Ding sind da halt Reformen und ökonomisches Wachstum, so was die SPD halt so predigt und die Gewerkschaften so versuchen umzusetzen. Da hat man eine kurzfristige Verbesserung für manche marginalisierte und Unterdrückte, die konkret halt gerade in der und der Gewerkschaft organisiert sind. Aber im Schnitt gewinnt halt immer das Kapital, weil so wie im Kapitalismus Profitakkumulation funktioniert, du schaffst es halt nicht, also es geht dann nicht darum, tatsächlich zu ändern, wie produziert wird und wessen Bedürfnisse zählen. Es geht eben nicht darum, bedürfnisorientiert zu produzieren, sondern für den Profit der Herrschenden. Das wird nicht angetestet. Genau, sozialistische Revolution, da ist wiederum spannend, die haben oft die Herrschenden abgeschafft, aber eben nie die Herrschaft selbst. Die Herrschaft selbst ist immer irgendwie weitergegangen, meistens durch Parteifunktionäre, weil die Arbeit wurde weiter organisiert von Kollaborierenden, die Managementpositionen erfüllt haben und Wissenshierarchien beispielsweise abzubauen. Das wurde auch immer mal wieder unterschiedlich gut versucht. Ein Vorteil ist schon auch zum Beispiel in Kuba, gibt es das Konzept von Miete nicht in der Form, da haben halt alle irgendwo ein Haus. Das wird aber jetzt auch nicht komplett bedürfnisorientiert irgendwie zugeteilt, sondern man kriegt halt eins zugewiesen, glaube ich. Da bin ich jetzt gerade auch nicht ganz drin. Also insgesamt wurde sich diesen Zwängen halt begrenzt erfolgreich gestellt. Kuba ist ja noch ein relativ gutes Beispiel für eine sozialistische Revolution. Und deswegen geht es darum, dass wir Beziehungen auf Augenhöhe brauchen, um diese Zwänge abzubauen. Und das Schöne ist, dass wir schon hier und jetzt im Kleinen anfangen können, dass wir hier und jetzt anfangen können, uns anders zu behandeln, uns andere Chancen zu geben, Geld miteinander zu teilen und schon hier und jetzt versuchen, uns gegenseitig unsere Bedürfnisse zuzugestehen und unsere Fähigkeiten so einzubringen, dass es halt einen Unterschied macht. Und auch langfristig in revolutionärer Organisation in irgendeiner Form, sodass man halt die Institutionen, die das gerade alles regeln, immer mehr in Frage stellt. Insgesamt geht es halt darum, dass man Wissenshierarchien abbaut und Arbeit selbst verwaltet. Gerade wird sie genau deswegen fremdverwaltet, weil das Wissen, das Eigentum, all diese Dinge beim Kapital liegen. Und das müssen wir quasi anders organisieren. Okay. Könnt ihr noch oder wollen wir in die... wir hätten noch eine halbe Stunde. Also ich würde dann vielleicht einfach noch fertig durchgehen und dann haben wir, glaube ich, trotzdem noch ein bisschen Zeit für Diskussion. Genau. Herkunft ist auch wieder so ein bisschen eine sehr random Kategorie, die Leuten irgendwie aufgedrückt wird, die auch oft irgendwie falsch ist. Das ganze Ding, ich bin als Kind ganz viel mit Menschen aufgewachsen, die Deutsche waren und aber trotzdem auch von anderen halt irgendwie als die Nicht-Deutschen abgestempelt wurden und sich wiederum auch abgegrenzt haben gegenüber den deutschen Kindern. Das gibt da sehr viele Dynamiken und ich muss sagen, ich habe Rassismus nicht ausreichend verstanden, als dass ich mir sicher bin, dass diese Theorie das gut abdeckt oder dem wirklich gerecht wird. Also auch hier wie überall, take it with a grain of salt, check nochmal kurz, okay, fühlt sich das gerade stimmig an? Ist es eine Erkenntnis, die mir gerade weiterhilft, um diese soziale Situation zu verstehen? Oder prügel ich jetzt irgendwie ein Weltbild auf Leute auf oder drücke ihnen einen Stempel auf, der eigentlich nicht passt? Ich probiere es mal, das auch darauf anzuwenden. Hier gibt es wieder äußere Zwänge. Menschen müssen migrieren, aus verschiedenen Gründen, Krieg, Klima, Armut, sehen andere Chancen. Migrieren wollen ist kein Zwang, deswegen steht es da nicht. Wäre auch cool. Es gibt verschiedene Sprachen, die es uns sehr schwerer machen zu kommunizieren und unsere Bedürfnisse miteinander auszutauschen. Es gibt generationelles Trauma, das Menschen einfach tief beschäftigt und prägt, dass sie oft irgendwie Schwierigkeiten haben abzuhalten. Und wir leben immerhin auch in Gesellschaften, die auf Jahrhunderten von Kolonialismus, Sklaverei, Genozid, auf all diesen Sachen aufbauen. Und die Frage, wie wir das in den Griff kriegen, muss in Beziehung auf Augenhöhe geklärt werden. Nur da geht das gut. Wenn wir auch Menschen ermöglichen, auch Konflikte aufzubringen, ihnen zuzuhören, wenn sie halt, wenn sie sagen, hey, stopp mal, das müssen wir anders machen. Genau, geprägt, also das ist dieses System vor allem durch Ängste vor dem Unbekannten. Ich glaube, vieles lässt sich darauf zurückführen. Man kann es dann auch weiterfassen, Angst, dass die eigene Kultur verschwindet, in Anführungszeichen Kultur, aber gut, Kultur ist immer Definitionssache. Angst, Privilegien aufzugeben, Angst davor, mit mehr Leuten konkurrieren zu müssen, Angst davor, mit Nichtdeutschen konkurrieren zu müssen, basically. Angst vor der Ersetzbarkeit, Angst vor Kritik, Angst vor Konflikten, all diese Dinge halten uns davon ab, anderen Leuten zuzugestehen, auch ihre Bedürfnisse einzufordern. Genau, zwischenmenschliche Zwänge, die wir da aufrechterhalten, sind halt das Grenzregime, Arbeitsverbote, Abschiebungen, Gewalt von Mikroaggressionen über Übergriffe bis Pogrome, Kriege und Genozide, die Verweigerung von Bürgerrechten, Familienkontrolle, also Menschen haben sich schon so viel Scheiß angetan wegen diesem Kram, das lässt sich auch echt nicht abschließend aufzählen. Und auch Ausbeutung findet im Rassismus statt. Ich glaube, sie ist auch hier nicht der Grund für das System, nicht warum wir Rassismus immer noch machen. Ich glaube, das liegt an den Ängsten. Aber auch hier gibt es Herrschende, die sich die Ressourcen von denen aneignen, die irgendwie als anders markiert werden. Genau, durch Zwangsarbeit, durch undokumentierte Arbeit, wo Leute dann auch weniger Rechte haben, die sie einfordern können, wo man sie auch leichter mal um den Lohn bescheißen kann. Durch Kriegsbeute, die teilweise auch so koloniale Schätze, die bis heute nicht zurückgegeben wurden. Da gibt es auch eine Menge. Genau, und also diese Schubladen, ich habe die jetzt ja schon ein paar Mal genannt, die sind immer relativ willkürlich. Meistens werden die eben aufgedrückt, ohne die gemeinte Person wirklich zu kennen oder zu verstehen. Und eine Annäherung ist eben, die Herrschenden, gerade in dem Bereich so Geschichte, was ist schon irgendwie so passiert, welche Geschichte erzählen wir uns darüber, wer welchen Krieg gewonnen hat oder wer woraus so und so siegreich hervorgegangen ist. Die Kolonisierer, die Kriegsgewinner, die Sklavenhalter, die haben teilweise bis heute betreiben die halt dann in den USA Kneste, wo halt vor allem schwarze Menschen zu Zwangsarbeit gezwungen werden und dadurch auch Profit erzeugen. Generell Leute mit den dominanten Merkmalen erhalten es aufrecht. Das sind in der Regel Weiße. Das kann aber variieren. Und dann gibt es nochmal die nützlichen Fremden und die gefährlichen Fremden. Wer das gerade ist, wird auch manchmal neu ausgehandelt. Also gerade in den USA merkt man, wie gerade Hispanics als der englische Begriff, zunehmend irgendwie von, cool, die können unsere Felder bestellen, hin zu, lass die mal lieber alle abschaffen, sozusagen wechseln. Und zwar mit Hilfe von so Mythen wie, die sind alle Gangmitglieder und so ein Scheiß, was da halt so reproduziert wird. Dann ein großer Faktor ist auch die Sprache. Spricht man die dominante Sprache als Muttersprache, hat man sie erlernt oder spricht man sie gar nicht? Das macht einen Riesenunterschied, welche Chancen man kriegt und inwiefern man, welche Arten von Widerstand oder welche Möglichkeiten man hat, um seine Bedürfnisse einzubringen und einzufordern. Und Staatsbürgerschaft ist eben auch ein Riesenfaktor. Genau. Ja, das mit Religion würde ich mal kurz skippen. Vielleicht kann man damit jetzt auch langsam so ein bisschen zum Schluss kommen. Wir haben jetzt diese 5 Herrschaftssysteme durchgegangen und ich würde sie als konservative Herrschaftssysteme bezeichnen, weil im Grunde geht es darum, das Bestehende zu bewahren. Konservare, im Lateinischen. Das ist vielleicht, weil ich jetzt hier in Bayern aufgewachsen bin und die konservative Partei halt die ist, die das hier so seit 70 Jahren zumindest den Staat aufrechterhält. Man findet das ja eben auch in vielen anderen Bereichen, wo Konservative die Rolle der Kollaborierenden einnehmen. Spannend ist jetzt, wie faschistische Herrschaft konservative Herrschaft challenged. Und das beobachten wir gerade ganz viel. Nicht nur in den USA. Und zwar hat man, der Nährboden für so faschistische Bewegungen sind dann erhöhte Ängste, zum Beispiel Wirtschaftskrisen. Keine Ahnung, wir sind im Late-Stage-Capitalism, also irgendwas ist immer. Genau, und der Faschismus versucht diese Ängste vor Marginalisierten vor allem in Hass zu verwandeln. Und das ist spannend, weil in konservativen Herrschaftssystemen wird Hass eher sanktioniert. Das ist gar nicht so praktisch. Angst ist nicht nützlich, mit Angst kann man so ein Herrschaftssystem gut aufrechterhalten, aber Hass macht es eigentlich instabil. Und deswegen, also viele der Gesetze die so ein Staat halt irgendwie so erlässt, die sind mit Angst super kompatibel, die beruhen ja sogar auf Angst. Aber exzessiver Hass führt dann auch schnell bei den Kollaborierenden zu Sanktionen. Für die Faschisten aber ist diese Instabilität des Systems ein Mittel. Darüber können die nämlich neu aushandeln, wer wen unterdrückt, mit dem Ziel, zu Herrschenden zu werden. Das heißt, die AfD geht hin, prüft, stopp mal, welche Elemente der Kollaborierenden haben es gerade gut, welche nicht so. Die machen dann den einen bessere Angebote, machen den anderen nochmal andere neue Angebote, nutzen die allgemeine Angst und feuern sie so zum Hass an, bringen sie dazu, sich zu positionieren, mit dem Ziel sozusagen in Zukunft die zu sein, die die Macht verteilen. Mit dem Ziel, herrschen zu werden und zu profitieren. Und es gibt da diese konservative Eindämmungstaktik, zu sagen, okay, wir machen einfach auch mal das mit dem Hass, wir tun einfach auch so, als wären wir Faschisten und dann wählen uns die gerade mit dem Faschismus sympathisieren, wählen uns dann eher. Aber das ist halt total die Sackgasse, weil diese Eindämmungstaktik, weil sie befördern damit den Hass und kriegen die Angst nicht eingedämmt. Und das merkt man richtig an so konservativen Taktiken. In Schleswig-Holstein beispielsweise funktioniert das super, da spielen sie das Spiel der AfD nicht mit. Da können sie weiter irgendwie fröhlich durchregieren. Die AfD ist total schwach, die CDU ist fröhlich weiter in der Macht. Und gerade auch in Sachsen, auch in Bayern, verlieren, auch ich glaube auch gerade NRW ist ein großer Faktor, verlieren konservative Parteien immer mehr an die AfD. Und auch in den USA hat es ja überhaupt nicht geklappt. Und zunehmend sind dann die Faschisten, die Deals aushandeln und die sozusagen, für die Kollaborierenden in Zukunft das System am Laufen halten. Genau. Das andere ist aber, Faschismus ist wenig resilient. Die Herrschenden sind oft ziemlich paranoid. Die Ängste sind total entfesselt. Wer weiß, was dann passiert. Die Deals, die neu ausgehandelt wurden, sind oft ziemlich instabil. Zum Beispiel der mit Elon Musk. Ist gar nicht so gut gelaufen. Und insgesamt ist die Herrschaft oft sehr illegitim. Sie ist direkt offenbart und man kann ganz klar sehen, was die ganze Zeit schon abging. Und das ist ein krasser, auch historischer Moment, in dem wir da sind. Und deswegen, ich bin der Meinung, wenn wir uns gegen die Angst an sich rächten, dann können wir dem entgegentreten. Wenn wir uns wirklich angucken, okay, stopp mal, was treibt die Menschen dazu? Welchen Ängsten müssen wir uns stellen? Was passiert da eigentlich? Wenn wir aufhören, uns zu verleugnen, auch wovor wir Angst haben, wenn wir uns versuchen, eben in Beziehung auf Augenhöhe dem zu widersetzen, dann können wir da halt was dagegen ausrichten. Genau. Wie kann man da also ins Handeln kommen? Was macht der intersektionale Anarchismus eigentlich? Was tun Anarchos denn den ganzen Tag? Naja, man widersetzt sich Zwängen, man baut Beziehungen auf Augenhöhe auf. Ich find's cool, vielleicht habt ihr auch Bock. Und das kann halt bedeuten, hier Abschiebung verhindern, Selbstverteidigungskurse, Streiken, Care-Arbeit gerecht verteilen, Geld- und Wohnraumtauschlogik frei teilen, sich punkig kleiden und verhalten macht schon einen Unterschied. Man kann versuchen, Beziehungen nicht zweckorientiert zu führen, sondern um der anderen Person willen. Bodylabs machen wir hier manchmal. Bürgerrechte verleihen, zum Beispiel, indem man clever heiratet. Lauter solche Sachen. Es ist auch gar keine abgeschlossene Liste. Aber vielleicht klingt was davon für euch interessant. Genau. Und vielleicht zum Abschluss noch. Das hat Limits, diese Theorie. Zum Beispiel Beziehungen oder auch der Grad von Befreiung. All das lässt sich sehr schwer messen. Das ist sehr subjektiv. Ihr werdet feststellen, dass andere Leute von ihrer Beziehung zu euch ein ganz anderes Bild haben als ihr selbst. Mir passiert es zumindest immer. Genau, und es ist halt eine grobe Vereinfachung. Ich habe schon ein paar Mal gesagt, schaut lieber mit eurem Herzen, was da passiert, als jetzt irgendwie zu versuchen, dieses Raster da einfach so anzuwenden. Und genau, es lassen sich nämlich nicht alle Situationen so erklären. Das hat Graubereiche. Das ist auch alles noch eine recht junge Theorie. Viele existierende Elemente habe ich zusammengetragen. Aber ich weiß nicht, was ich da alles noch irgendwie vergessen habe. Dafür stehen die 3 Punkte. Das wär's von meiner Seite. Vielen Dank. Genau, und gibt es noch Fragen oder Diskussionsbeiträge oder beides?
Wir hätten ein Mikrofon, wenn es dir recht ist. Und du die Frage für die Menschen, die im Stream zuhören wollen.
Vielen Dank, Naomi, erstmal für den Vortrag. Ich gehe da auch mit ganz viel mit, was du gesagt hast. Mir fallen jetzt zwei Punkte konkret ein, die ich da gerne mal anbringen würde. Zum einen zum Anarchismusbegriff. Ich glaube, ich fände es zielführender, von einer kritischen Intersektionalität zu sprechen, die nicht zwingend anarchistisch sein muss. Ich glaube, man könnte genauso gut einen Vortrag halten, der sich den Titel hat, was will der intersektionale Marxismus? Fragezeichen. Und er würde wahrscheinlich ein bisschen eine andere Perspektive anbringen, er würde ähnlich funktionieren. Ich glaube, dass sogar Liberale und auch Sozialdemokraten intersektional denken können und auch sollten. Bevorzuge ich da eigentlich eher so den Begriff kritisch. Hat auch den Hintergrund, ich habe mich auch einfach mal mit dem Thema befasst, inwiefern sich Anarchismus generell auf sozialwissenschaftliche Disziplinen übertragen lässt, also zum Beispiel anarchistische Geografie, anarchistische Soziologie und so weiter. Ich bin da persönlich immer wieder zum Ergebnis gekommen, dass sich der Begriff kritisch, dass der umfassender ist. Zweiter Punkt, ich bin mir nicht sicher, inwiefern die Logiken des Kapitalismus, der Marktwirtschaft so im Begriff der Intersektionalität aufgehen? Also das ist eine Frage. Also beispielsweise der Wachstumszwang des Kapitalismus. Ja, dass das Unternehmen, dass KapitalistInnen sich am Profit ausrichten, eben nicht an den Bedürfnissen und sich an den Profit ausrichten müssen, um im Wettbewerb bestehen zu müssen. Marx hat ja auch mal vom automatischen Subjekt gesprochen, also eine Herrschaftslogik ohne Herrschende. Ich weiß nicht, ob dieses Prinzip so im Konzept der Intersektionalität aufgeht. Mir fällt mir noch ein dritter Punkt ein, wenn ich den kurz noch anbringen darf.
Dann halte ich mich ganz kurz. Ich kann erstmal die zwei beantworten.
Okay.
Ja, zum ersten, du kannst da jedes Label drauf tun, was du willst. Die Flagge ist, glaube ich, wirklich egal. Ich glaube, der Unterschied, den das hier macht, auch zu dieses Wheel of Privilege and Power, das ich zwischendurch angebracht habe, da kam so ein bisschen für mich so der Punkt. Die haben halt oft keine Machtbrille auf. Die sehen halt die Machtverhältnisse nicht. Und dann werden halt irgendwie, sagt man halt mal, die Heteros sind die Privilegierten, dann kommen die Homo oder dann kommen die Schwulen, weil die sind ja auch Männer und dann sind halt irgendwie alle anderen lesbisch, poly, bi sind irgendwie marginalisiert und die haben oft gar keine klare Trennung, woran das liegt. Und ich glaube, unsere Rolle und die Funktion, die wir in Herrschaftssystemen erfüllen sollen, sind halt der Unterschied. Das kann man kritisch nennen, das passt mir auch voll. Zur zweiten Frage. Bezüglich, was macht der Kapitalismus in dem Ganzen? Ich glaube, also der Kapitalismus ist halt das Herrschaftssystem, in dem der Klassismus gerade passiert, aber der Klassismus ist ein Herrschaftssystem, das sich zwischen Menschen abspielt und der vor allem aufrechterhalten wird durch die Art und Weise, wie wir uns gegenseitig behandeln. Kapitalistische Zwänge können auf mich eine relativ geringe Wirkung haben, ganz subjektiv, wenn ich mich mit anderen Leuten denen widersetzen kann. Dafür muss ich gewisse Chancen kriegen, ich brauche gewisse Privilegien. Also andere Menschen haben mir Chancen gegeben, mit denen das funktioniert. Und dafür ist es nötig, Ängste abzubauen. Ich habe jetzt die letzten 3 Jahre mein Geld mit anderen Menschen geteilt. Aus juristischen Gründen würde ich gerade nicht krass ins Detail gehen. Aber da ging es ganz viel um die Frage, inwiefern vertrauen wir einander, dass wir mit diesem Geld was Vernünftiges anstellen. Inwiefern muss ich Angst haben, dass die mich übervorteilen, dass die mich ausnehmen. Inwiefern haben meine Eltern Angst um mich, weil sie glauben, dass ich zu selbstlos bin oder so ein Scheiß. Oder umgekehrt, dass ich mich von anderen abhängig mache. Und diese Ängste hindern uns dann, uns dem gemeinsam zu widersetzen. Und der Kapitalismus ist das Feld, in dem es gerade stattfindet, diese Kämpfe. Aber diese Arten von Beziehungen, aber auch scheiß Arbeitsverhältnisse und Zwänge, die finden auch jenseits vom Kapitalismus statt. Die finden auch in Projekten wie hier statt. Und die Frage, wie wir uns anders behandeln können, die müssen wir uns als Persönliche auch stellen. Da hilft marxistische Theorie sicher, um einen Blick dafür zu haben, wie die Profitakkumulation genau passiert, die da im Hintergrund passiert und inwiefern unser kleiner, netter Kollektivbetrieb eine Chance gegen Amazon hat. Dafür sollte man sich das dann schon auch angucken. Aber die Parallele zu den anderen intersektionalen Herrschaftsformen, die basiert auf Beziehungen. Und die zeigt uns auch auf, wie Beziehungen uns dabei helfen, uns den kapitalistischen Zwängen zu widersetzen. Was davon eine Perspektive hat, was eine Zukunft hat und wer vielleicht auch nur versucht, uns Scheiß einzureden.
Vielen Dank dir. Wenn es okay ist, würde ich meinen dritten Punkt noch kurz sagen, dann lasse ich bei euch auch gerne dann noch den Vortritt. Ich empfand deine Präsentation als ziemlich deskriptiv. Also du hast ganz viele Probleme einfach beschrieben. Ich würde mich freuen, wenn du vielleicht nochmal so eine Essenz darstellen könntest, inwiefern sich dann diese Punkte wirklich, was für Hypothesen du daraus ableitest. Ja, was willst du uns quasi mitgeben? Vielleicht ergibt sich das aber jetzt auch nur in den folgenden Fragen, Antworten. Ja.
Ich glaube, das hier, das Handeln und aber auch ganz viel, nutzt eure emotionale Intelligenz, baut eure Empathie aus, um zu verstehen, was brauchen die Menschen um mich herum und wie können wir uns gegenseitig damit unterstützen und welche meiner Ängste stehen dem im Weg. Das ist vielleicht so die Essenz. Das ist keine Hypothese. Ich muss sagen, ich bin auch eine Weile aus diesen ganzen akademischen Dingen so raus. Ich versuche hier keine wissenschaftliche Arbeit zu machen, sondern es ist eine politische Theorie, keine akademische. Noch andere Fragen?
Ich habe noch ein Mikro, falls das jemand will für den Stream.
Okay. Ja, ich glaube, ich würde da so... Ich kann da gerade so mit meinen Gedanken ein bisschen anschließen. Also ich habe auch überlegt, so hey, ich fühle mich jetzt halt auch in diesem Herrschaftsrat so, in manchen Punkten stehe ich sehr gut da, in anderen Punkten stehe ich mittelgut da. An und für sich würde ich klarkommen, aber auch ich will mehr und will halt... Bin jetzt da zum Beispiel bei der Neurodivergenz nicht im innersten Zirkel, ja. Und nervt mich. Und habe halt auch such Lösungen dafür und sag, okay, wir sollten am besten diese Zirkel alle auflösen, dann wird es mir auch besser gehen. Ich helfe den anderen dabei, diese Zirkel aufzulösen, solidarisiere mich jetzt halt so, keine Ahnung, was jetzt halt hier. Bildung und Arbeitshierarchie angeht, da war ich eher weiter vorne dabei. Habe gesagt, da will ich eigentlich nicht mehr kollaborieren, sondern da gehe ich eher zu den Marginalisierten so und schaffe mir da jetzt erstmal auch Nachteile an neue Freiheiten.
Es geht nicht so sehr darum, welche Rolle man sich aussucht. Man kriegt diese Rolle zugewiesen, man kriegt die auch mal unterschiedlich zugewiesen. Der Punkt ist, wie kannst du versuchen, anderen zu helfen, gegen diese Zwänge Widerstand zu leisten? Und wie könnt ihr euch da gegenseitig mit unterstützen? Zum Beispiel in meiner WG, die ich jetzt eben ja schon einmal genannt habe, wir sind alle neurodivergent as fuck. Und auch auf Arten und Weisen, die wir nicht restlos verstehen oder wo wir immer wieder gucken müssen, welche Bedürfnisse wir eigentlich haben, die wir auch teilweise erst verstehen müssen und wo wir lernen müssten, die Konflikte, die deswegen entstehen, miteinander auszuhandeln. Wo wir lernen mussten, okay, ich muss keine Angst davor haben, dass die andere Person mein Bedürfnis ernst nimmt und respektiert, sondern wo wir quasi gelernt haben, okay, wo ich auch ganz viel gelernt habe, Konflikte anzusprechen, statt einfach nur zu versuchen, das beiseite zu wischen und halt irgendwie selber klarzukommen. Ich musste auch lernen, anderen zu erlauben, mir was Gutes zu tun, zum Beispiel dadurch. Und ich will jetzt auch nicht sagen, dass ich da am Ende bin mit. Aber genau, das ist so ein bisschen die Chance, die wir da haben. Dass wir wirklich auch einfach erstmal gucken, wer sind eigentlich gerade die anderen Menschen um uns rum? Wie kriegen wir das hin mit unseren Bedürfnissen und unseren Fähigkeiten? Und wie kriegen wir das auf eine Art und Weise hin, dass da niemand auch runterfällt, sich übervorteilt fühlt oder das Gefühl hat, die eigenen Bedürfnisse nicht einbringen zu können. Sorry, ich habe gar nicht gewartet, bis du eine Frage fertig stellst. War das die Frage?
Ich hatte eigentlich auch nicht wirklich eine Frage. Also es ging eher auch ein bisschen so darum, die gerade durch meinen Vorredner redenden Menschen auch vorgetragene Frage so ein bisschen auch mit reinzugehen und zu sagen so, hey, okay, also ich für mich sehe halt die Hoffnung darin, dass wir versuchen, dieses Rad abzubauen und diese Grenzen aufzuheben, halt wirklich dadurch, dass wir in diesem Prozess neue Sachen lernen und eine neue auch Gruppe schaffen können, die eben gelernt hat mit diesen Ängsten oder auch wie du sagst, so, hey, ich habe neue Probleme, ich muss mir helfen, ich lass zu mir, dass mir wer hilft.
Vielleicht, das sind also so, realistisch betrachtet, nicht, dass wir das Rad komplett abschaffen werden oder können. Aber wir können die Zwänge, die auf uns wirken, weil wir willkürlich in eine dieser Kategorien eingeordnet werden, diesen Zwängen, die können ihren Einfluss verlieren, die können wir schwächen, denen können wir uns widersetzen, die werden ihre Macht auf uns verlieren. Das ist, glaube ich, eher der Punkt. Es bringt nicht so viel zu verleugnen, dass man in einer dieser Boxen ist. Das passiert durch einen Sprechakt, es passiert dadurch, dass eine Person es einem aufdrückt und man kann sich da ein Stück weit gegen wehren, aber es hat auch wirklich seine Grenzen. I tried, believe me. aber der andere Scheiß ist halt real. Weil wenn wir anerkennen, okay, wir sind da auch ein bisschen in unterschiedlichen Boxen, meine Erfahrung ist anders als deine, aber das verstehe ich oder da höre ich dir zu, dann kann man sich dem gemeinsam widersetzen. Das ist halt die notwendige Vorbedingung. Auch dafür, dass man sich dem widersetzen kann.
Okay, mein Dopamin ist gerade am Ende, aber ich glaube es, danke und ja.
Okay, hat noch jemand eine andere Frage oder Diskussionsbeitrag? Alles klar, dann vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und für den Stream. Applaus